So, alle, die ich noch nicht im neuen Jahr gesehen habe, denen wünsche ich ein gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ein neues Jahr beginnt, das heißt auch manches Mal, man macht etwas neu und drum habe ich mir gedacht, ein neues Jahr, ich werde einmal völlig neue Seiten hier aufziehen. Bisher war ich euer Gemeindepastor, das ist jetzt zu Ende, ab jetzt bin ich hier der Priester. Was das bedeutet, will ich euch sagen, ist ganz einfach. Leitungskreis, Mitgliederversammlung, Bereichsleitung, alles das braucht es jetzt nicht mehr. Für alle Entscheidungen habt ihr mich. Also konkret, was gibt's da zu lachen? Das ist auch vorbei. Ich habe jetzt das Richteramt, ich habe das Lehramt und ich verwalte die Sakramente. Okay, noch konkreter, Richteramt, das heißt, ab jetzt entscheide ich und nur ich, was richtig und was falsch im Leben ist. Einverstanden? Das Lehramt heißt, ich sage, wie die Bibel zu verstehen ist. Ihr könnt drin lesen, aber ihr versteht sie ja sowieso nicht. Ich werde es euch erklären. Abendmahl teile nur noch ich aus und bei Taufen bin nur noch ich beteiligt. So ist es. Wenn ihr jetzt denkt, das ist ja der pure Rückfall ins Mittelalter, habt ihr recht. Vermutlich ist jedem klar, das hat er nicht ernst gemeint. Allerdings, genau so war es im Mittelalter. Ganz einfach. Die Kirche, hier die Besucher und hier Gott. Aber die Menschen hatten keinen direkten Draht, durften ihn nicht haben, denn hier stand der Priester. Übermächtig. Und wenn das Volk mit Gott in Kontakt treten wollte, dann immer nur über den Priester. Und er vermittelte das Heil. Alles lief über ihn. Er sagte auch, wie Gottes Wort zu verstehen ist. So hat die Kirche über viele Jahrhunderte gelebt. Der geweihte Priester spielt die wesentliche Rolle. Er gilt in seiner Stellung als Repräsentant Christi. Sieht man auch hier in der Farbe. Deutlich anders. Da die Kirche, dazwischen der Priester und da Gott. Eine klare Trennung zwischen Laien auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem geweihten Priester. Das bedeutet letztendlich, der Priester tut so gut wie alles. Er hat den Dienst in der Gemeinde. Die Gemeinde schaut zu und darf sich bedienen lassen. Die Reformatoren hatten zuerst den Mut, neu zu verstehen, was die Bibel dazu eigentlich sagt. Es sind zwei wichtige Einsichten, die in der Reformation hier deutlich werden. Zum einen eine ganz klare neue Unterscheidung zwischen Gott und Menschen. Hier haben die Reformatoren erkannt, hier ist der Schnitt. Hier ist zu unterscheiden. Kein Mensch, sondern Christus soll die Kirche regieren. Deshalb kann es, darf es kein Amt geben, dem letzte Lehrunfehlbarkeit zugesprochen wird. Und zum Zweiten die Wiederentdeckung dessen, was wir Priestertum aller Gläubigen nennen, wie es im 1. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 9 beschrieben wird. Vollmacht und Auftrag zum Bau der Gemeinde liegt nicht hier, bei einem auserwählten Menschen, den gibt es nämlich so nicht, sondern hier in der Gemeinde. Allerdings waren die Reformatoren an dieser Stelle jetzt doch etwas zurückhaltend, dass die Gemeinde am gesamten Dienst der Kirche beteiligt wird. Das war für sie noch nicht so ganz denkbar. Das, so hoffte Martin Luther zum Beispiel, wird in einer späteren Zeit noch kommen. Im Verlauf der Reformation, besonders im Luthertum, hat diese Zurückhaltung dann wieder Spuren hinterlassen. Schnell haben die ordinierten Amtsträger wieder eine ähnliche Stellung bekommen. Ähnlich wie im katholischen Verständnis werden sie bald nicht als Teil der Gemeinde, sondern doch, so nachzulesen bei Wilfried Jöst, Kirchliche Dogmatik, als herausragendes Gegenüber der Gemeinde verstanden. dieses Verständnis des doch herausragenden gegenüber zur Gemeinde prägt das, was wir Gemeinde nennen, bis heute. Jetzt können wir natürlich als Gemeinschaftsbewegung ganz leicht auf die anderen sehen und sagen, na ja, das machen vielleicht die anderen so. Aber es ist weder unser Auftrag, die anderen zu beurteilen, noch bringt uns das weiter. Die Frage ist ja, wie sieht das bei uns aus? Wie leben wir das? Und dabei ist die grundlegende Frage, und die wollen wir heute und in den nächsten Gottesdiensten bedenken, wie hat der Erfinder sich das gedacht? Wie soll Gemeinde eigentlich gelebt werden? Ich lese dazu den Predigttext für heute und ihr dürft und sollt mitlesen. Weil das Lehramt nicht bei mir liegt, sollt ihr nicht nur mitlesen, sondern auch mitdenken. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Dann ab Vers 11. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Und jetzt die Preisfrage. Was sagt der Text zum Thema Gemeinde? Wie hat Gott sich das gedacht? Welche Grundzüge zum Thema Gemeinde sind hier zu erkennen? Lest den Text noch einmal still für euch und denkt darüber nach. Vielleicht schaut ihr euch auch das Bild dazu an und überlegt, wie es richtig wäre. Jedem Einzelnen hat Christus Gaben geschenkt. Das sagt dieser Text sehr eindeutig. Der Zusammenhang des Textes macht deutlich, dass mit jedem nicht einfach jeder Mensch gemeint ist, sondern der Mensch, der bewusst mit Jesus lebt. Das übrigens sagt das Neue Testament an vielen Stellen. Alle sind von Gott mit Gaben begabt und sie sollen diese Gaben auch einbringen in die Gemeinde. Haben wir alle die gleiche Gabe? Und damit alle die gleiche Aufgabe? Nein. Das sagt die Bibel noch deutlicher, etwa im 1. Korinther Kapitel 12, dass jeder von uns andere Gaben hat. Jeder hat so seine speziellen Gabe. Demzufolge ist klar, jeder soll seine besondere Gabe für Gott einbringen. Halt! Ist das wirklich so? Sagt der Text nicht in Vers 11 etwas anderes? Da werden ja jetzt bestimmte Ämter genannt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Sind das doch Spezialisten? Sind das doch irgendwie besondere Ämter? Haben diese Leute, die hier genannt werden, eine andere Stellung? stehen diese Leute vielleicht dann doch stellvertretend wie der Priester irgendwie zwischen dem normalen Volk und Gott? Haben sie eine besondere Funktion? Gibt es also die Besonderen und dann die Normalo-Christen? Sind sie dafür zuständig, dass der Laden läuft? Sind sie dafür zuständig, dass dein Glaube vorankommt? Gibt es hier in der Gemeinde so besondere Leute, die sind dafür zuständig, dass dieser Laden läuft und dass es dir gut geht? Der Text sagt hier etwas sehr eindeutig und anderes. Er sagt, sie haben die Aufgabe, und jetzt kommt es, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, also all die, die mit Jesus leben, nicht zu füttern, nicht zu versorgen, sondern auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Sie sollen also die Christen für ihren Dienst fit machen, fähig machen, ausbilden, trainieren, damit sich jeder in die Gemeinde einbringt, damit die Gemeinde als Ganzes durch alle hindurch aufgebaut wird. Das ist ihre Aufgabe. Wozu gibt es dann die Einteilung in diese 5 Ämter? Dazu sagt der Text nicht viel, bis gar nichts. Ich verstehe es einfach als eine Kategorisierung. Unter diese 5 Ämter lassen sich vermutlich, so sehen es viele Ausleger, alle Gaben, die ansonsten im Neuen Testament beschrieben werden, einordnen. Vielleicht waren es so etwas wie 5 Diakonate, 5 Bereichsleitungen, wie wir das in der Gemeinde zur Hand haben. Es lohnt sich jedenfalls, dass wir uns diese Ämter heute einmal konkret anschauen. Da gibt es zunächst den Apostel. Wörtlich heißt das, er ist der Abgesandte. Man hat zunächst als Apostel die 12 Jünger verstanden und dann hat man gesagt, alle die, die Jesus gesehen haben. Etwas später hat man als Apostel aber dann einfach auch all diejenigen verstanden, die in der Gemeinde größere Bereiche verantwortet haben oder die besondere Pionieraufgaben hatten. Heute verstehen wir unter diesem Amt so etwas wie ein Amt eben übergeordneter Verantwortung. Ich würde es so beschreiben, im Gegensatz zu den Hirten, die sich um das Detail, um den einzelnen Menschen kümmern, kümmert sich der Apostel mehr um das große Ganze. Wir könnten auch sagen, er ist nicht Hirte, er ist der Ranger. Er schaut das Ganze, er schaut nach vorne. Wir könnten es so bezeichnen, der Apostel hat diesen Blick. Er schaut immer nach vorne und er betrachtet das große Ganze. Das sind Menschen mit einer apostolischen Begabung. Apostel werden überall dort gebraucht, wo es eben darum geht, das Ganze zu betrachten, wo es auch darum geht, neues Land einzunehmen. In unserer Gemeinde, in der Bereichsleitung, im Leitungskreis, auch in der Verbandsleitung oder in Arbeitsbereichen, die neu aufgebaut werden. Überall dort sind solche Menschen, die gerne das große Ganze betrachten, wichtig. Als nächstes nennt Paulus hier die Propheten. Dieses Amt ist einerseits von der Bibel ziemlich klar beschrieben und wird doch im Alltag entweder meistens unterdrückt auf der einen Seite oder oft missverstanden. Das ist das Komische an diesem Amt. Und ich will ehrlich zugeben, in unserer Gemeinde ist das auch nicht so stark ausgeprägt. Wenn hier jemand sagt, ich bin ein Evangelist oder ich habe eine evangelistische Gabe, dann wäre das jetzt nicht besonders seltsam. Wenn aber jemand sagen würde, ich bin ein Prophet, dann würden wir uns vielleicht etwas schwer tun damit. Was meint das eigentlich, Prophetie? Im Alten Testament hat Prophetie eigentlich 2 Seiten. Es meint Hervorsagen und Vorhersagen. Vorhersagen. Von Gott eine Sicht bekommen für die Dinge, die in Zukunft passieren werden. So sehen wir das im Alten Testament ganz oft. Jesaja etwa beschreibt schon viele Jahre, bevor es überhaupt passiert, dass Israel in die Gefangenschaft geführt wird und so passiert es dann hinterher. Übrigens gab es im Alten Testament auch die, die man Lügenpropheten genannt hat. Vor ihnen wird gewarnt. Vor Menschen, die aus seltsamer Motivation heraus ihre eigenen Gedanken weitergeben und so tun, als wäre es von Gott. Davor warnt uns Gott sehr stark. Es gibt aber eben auch das andere, von Gott gegebene Prophetie. Davon berichtet das Alte und das Neue Testament. Es sind Menschen, die ihr Ohr so nah bei Gott haben, dass Gott ihnen Einblicke gibt, eben auch Einblicke in die Zukunft gibt. Das Neue Testament beschreibt, dass es das heute noch gibt. Neben dem Vorhersagen gibt es dann auch das Hervorsagen. Das kommt übrigens in der Bibel viel öfter vor. Es meint Folgendes: Obwohl es eigentlich jeder sehen könnte, gibt es immer Dinge, die wir einfach übersehen, die uns nicht auffallen. Und dann gibt es Menschen, die haben von Gott einen tieferen Einblick in das Leben bekommen. Sie sehen das, was alle anderen übersehen. Während nach dem 30-jährigen Krieg alle schimpften und klagten über die schlimmen Umstände, gab es ein paar wenige, denen Gott diesen anderen Blick gegeben hat. Die gesehen haben, wir müssen etwas tun. Die gesehen haben, die Not der Kinder zum Beispiel in unserem Land, das kann so nicht weitergehen. Gott will, dass wir etwas tun. Und dann hat ein Johannes Falk oder ein August Hermann Franke angefangen, Waisenhäuser zu bauen. Und sie haben eine ganze Generation verändert. Wenn wir auch in der Christusgemeinde nicht so sehr viel von Prophetie reden, war uns eigentlich die Sache von Anfang an immer wichtig. Dass wir Jesus in unseren Alltag einbeziehen. Dass wir fragen, Jesus, was ist dran? Was möchtest du, dass wir tun? Ist für uns eine ganz normale alltägliche Frage. Und das ist Prophetie. Fragen, Jesus, was möchtest du, dass wir tun sollen? Das ist zum Beispiel im Leitungskreis für uns völlig selbstverständlich. Immer wieder bitten wir im Gebet, dass er uns die Augen öffnet. Und wir praktizieren das auch. Wir denken über ein Thema nach, aber dann sind wir immer wieder auch still, halten eine Zeit der Stille, gehen auch auseinander, kommen wieder zusammen und fragen, hat Gott einem von uns einen Eindruck gegeben? Manches Mal ist das so, manches Mal nicht. Und interessant finde ich schon, wie diese Gabe im Neuen Testament beschrieben wird. Obwohl alle Gaben gleichwertig sind, sagt Paulus in 1. Korinther 14,1, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Ich will euch ermutigen. Habt keine Angst vor dieser Gabe. Lebt damit in eurem Alltag, dass ihr Gott ganz bewusst in euren Alltag mit einbezieht, dass ihr Zeiten habt, in der ihr still werdet und fragt, Gott, willst du mir etwas ganz konkret für mein Leben oder für die Gemeinde sagen? Das gehört dazu. Propheten sind in der Gemeinde wichtig. Menschen mit dieser Begabung brauchen wir in der Leitung. Sie sind aber auch im persönlichen Gespräch wichtig. Sie richten den Blick immer nach oben. Das ist ihre Blickrichtung. Sie richten ihren Blick auf Gott und fragen, was möchte Gott uns sagen? Dann werden hier Evangelisten beschrieben. Früher verstand man darunter Menschen mit der Gabe, vor vielen Hunderten, vielleicht Tausenden von Menschen zu reden und das Evangelium weiterzugeben. Aber darum geht es hier eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, dass ein Mensch vor vielen anderen das Evangelium verkündigt. In dem Wort Evangelist steckt ja das Wort Evangelium. Frohe Botschaft. Und darum geht es. Evangelisten sind Menschen mit einem brennenden Herz für andere Menschen, die Gott noch nicht kennen. Darum geht es ihnen. Wenn andere über die Frage nachdenken, wie wir die Finanzen der Gemeinde regeln, wie das Haus renoviert werden könnte, wie wir vielleicht die nächste Freizeit planen oder sonst irgendwas, drängt sie immer eine Frage. Wie finden Menschen zu Jesus? Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wenn diese Menschen im Glauben jung sind, dann stehen sie oft in der Gefahr, zu stürmisch zu sein. Sie denken, der andere müsste jetzt und sofort zu Jesus finden. Wenn sie etwas reifer im Glauben werden, lernen sie es, liebevoll das Evangelium weiterzugeben. Auf eine Art, die den anderen ernst nimmt. So, dass er das einfache Evangelium auch verstehen kann. Bei dieser Gabe denke ich immer an den leider verstorbenen Leonhard Dietz, der in unserer Gemeinde war. Wenn es darum ging, dass wir als Gemeinde etwas unternehmen, um Jesus bekannt zu machen, dann brannte sein Herz, dann leuchteten seine Augen. Darum ging es ihm. Menschen mit dieser Begabung brauchen wir im Alpha-Kurs, aber auch in allen anderen Bereichen der Gemeinde. Sie richten unseren Blick immer nach außen. Sie mahnen uns, dass wir uns nicht um uns selber drehen. Sie sagen, denkt an die Menschen da draußen. Wir sind kein Kuschelclub. Wir haben einen Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag nicht mehr leben, dann braucht es uns nicht mehr. Das sind die Evangelisten. Dann gibt es die Hirten. Sie zu beschreiben ist nicht schwer. Es sind Menschen, die sich gerne um andere Menschen kümmern. Ihnen ist der einzelne Mensch wichtig. Wichtiger als die Herde. Während die Evangelisten immer die sehen, die draußen sind, und während die Apostel immer nach vorne schauen und die Propheten nach oben, fragen sie, wie geht es dem Einzelnen? Sie schauen nicht auf die 99 Schafe, sondern sie bemerken, dass ein Schaf fehlt. Oder dass es einem Schaf gerade nicht gut geht. Dann ist der Hirte der, der sich kümmert um dieses Schaf. Er nimmt sich Zeit. Er macht sich Mühe. Seine Sorge ist immer auf den Einzelnen gerichtet. Sein Blick geht nach innen. Er sorgt sich um den Einzelnen. Hirten sind in der Gemeinde wichtig, vor allem in Kleingruppen. Das ist der Platz der Hirten, wo sie sich um eine kleinere Gruppe von Menschen kümmern können. Aber auch im Leitungskreis ist es gut, wenn ein oder zwei Personen diese Gabe haben. Sie richten den Blick der Gemeinde darauf zu fragen, wie geht es dem Einzelnen hier? Nicht nur der großen Gruppe. Sie fragen, sind wir vielleicht gerade dabei, einzelne Menschen zu übersehen? Als nächstes, letztes, nennt der Text die Lehrer. Gemeint sind hier nicht Grund-, Haupt- oder sonstige Schullehrer, obwohl das schon nahe dran ist. Es sind diejenigen, die sich vor allem viel mit Gottes Wort beschäftigen. Sie haben ein großes Interesse am Wort Gottes und sie haben auch mit der Zeit ein großes Wissen über Gottes Wort. Sie lesen viel in der Bibel, sie lesen Kommentare, sie tauschen sich mit anderen Christen darüber aus. Sie haben Freude daran, noch mehr über Gottes Wort zu erfahren. Und bei allem haben sie immer eine Grundfrage. Was sagt Gottes Wort? Wenn ein Prophet irgendeinen Eindruck hat, dann fragt der Lehrer, was sagt Gottes Wort zu diesem Eindruck? Wenn die Apostel sagen, wir müssten eine neue Unternehmung machen, fragt der Lehrer, was sagt Gottes Wort dazu? Während andere Christen einen bekannten Text lesen und denken, das kenne ich schon, worum es da geht, haben sie Freude daran, noch tiefer zu bohren, noch mehr zu erfahren, zu studieren und dabei zu fragen, Gott, was willst du uns durch dein Wort sagen? Wenn sie im Glauben schon etwas reif sind, haben sie auch die Gabe, Gottes Wort verständlich an andere weiterzugeben. Und das meint hier nicht nur Predigt, natürlich auch, aber Lehrer sind auch wichtig im Hauskreis, im einfachen Gespräch mit anderen. Und ich glaube, dass es in dieser Gemeinde viele gibt, die diese Gabe haben, ohne dass sie es wissen, die im 1:1 Gespräch anderen Gottes Wort erklären können. Auch in der Jungschaft oder im Seniorenkreis Gottes Wort weitergeben können. Oder im persönlichen Gespräch mit anderen Gottes Wort auf verständliche Art und Weise weitergeben. Lehrer richten unseren Blick immer wieder in die Bibel hinein. Das ist ihr Blick. Sie schauen mit uns gemeinsam in die Bibel. Sie erinnern uns gemeinsam immer wieder zu sagen, was steht in Gottes Wort? Sind wir im Hauskreis zusammen und lesen einen Text, gibt es immer einige, die haben den Text gelesen und schlagen ihn gleich wieder zu. Lehrer lassen immer die Bibel auf, schauen nach, wollen es genau wissen. Was bedeutet dies alles für uns als Gemeinde? Was bedeutet es für dich? Das eine, du bist begabt. Wenn du mit Jesus lebst, hat Gott dir eine Gabe gegeben. Er hat dir eine Gabe gegeben und möchte auch, dass du diese Gabe einbringst. Die Bibel nennt uns an anderen Stellen viel längere Gabenlisten, aber vermutlich kannst du deine Gabe in irgendeinem dieser Bereiche hineinsortieren. Und das ist das Zweite. Hast du schon deinen Platz gefunden? Wo kannst du das, was Gott dir gegeben hat, einbringen? Jeder hat andere Gaben. Jeder hat einen besonderen Platz. Finde heraus, wo dein Platz sein könnte. Das ist Gottes Idee von Gemeinde. Davon lebt diese Gemeinde. Und das ist so gut. Und das ist so wichtig. Und deshalb habe ich überhaupt keine Angst, dass diese Gemeinde von Juli bis Dezember in diesem Jahr, vermutlich ein halbes Jahr, ohne Gemeindepastor leben wird. Das wird kein Problem sein. Die Gemeinde lebt nicht durch einen großen Priester, sondern dadurch. Finde deinen Platz. Welche dieser fünf Richtungen entspricht eher deiner Leidenschaft? Und dann lass dich ausbilden. Lass dich schulen. Und deshalb sagt die Bibel, es gibt eben diese fünf Ämter und es gibt Menschen, die hier in besonderer Weise begabt sind und die ihre Gaben in besonderer Weise auch schon trainiert haben. Und wenn du merkst, deine Gabe ist in einer dieser Richtungen, dann halte die Augen auf in der Gemeinde nach diesen Menschen. Die können dir nämlich helfen, deine Gabe zu trainieren. Und wenn du dir da nicht sicher bist und sagst, ja, ich habe da glaube ich eine Gabe, aber wer kann mir dabei helfen? Dann kannst du auch mich fragen. Oder einen der Bereichsleiter fragen. Wie könnte ich denn meine Gabe trainieren? Dazu will ich dir einen Tipp geben. Hast du schon einmal versucht, dein Auto zu lenken, während das Auto steht? Du kannst natürlich das Lenkrad nach links oder nach rechts drehen. Aber was passiert? Nichts. Nur ein Auto, das in Bewegung ist, lässt sich auch lenken. Und genau so ist es hier. Wenn du herausfinden willst, was ist meine Gabe, dann wird es dir nichts helfen, wenn du sitzen bleibst und nach links oder rechts drehst. Wenn du theoretisch darüber nachdenkst, was könnte denn meine Gabe sein? Nein, du musst dich in Bewegung setzen. Und indem du anfängst, dich in Bewegung zu setzen, wirst du herausfinden, welche Gabe Gott dir geschenkt hat. Indem du anfängst, an irgendeiner Stelle mitzuarbeiten, wirst du herausfinden, welche Gabe du hast. Ein letzter Gedanke. Warum? Warum solltest du das tun? Weil es Spaß macht? Manchmal. Weil die Menschen hier so nett sind, wie der liebe Carlo das gesagt hat? Manchmal sind die Menschen das. Manchmal auch nicht. Weil wir gemeinsam so viel schaffen können? Das kann Spaß machen. Aber es kann auch das andere sein. Gemeinde kann auch gemeint sein. Das ist wahr. Was ist, wenn es so ist, wenn es gerade keinen Spaß macht? Wenn Gemeinde undankbar ist, schwierig ist? Ich glaube, es gibt nur einen Grund, warum du das tun solltest. Wenn, dann tu es für Gott. Weil er alles für dich getan hat. Weil er dich begabt hat. Weil er da etwas in dein Leben hineingelegt hat, von dem er sagt, das ist ein Geschenk. Und du wirst Freude daran haben, dieses Geschenk zu entdecken. Und ich, Gott, ich werde dir dabei helfen, dieses Geschenk mehr und mehr zu entwickeln. Und dann darfst du an diesem großartigen Auftrag Gottes in dieser Welt beteiligt sein. Wenn, dann tu es für Gott. Das ist die einzige Motivation, die auf Dauer durchträgt. Ich möchte beten. Danke, Vater, dass du uns begabt hast und dass du jedem von uns seine ganz spezielle Gabe gegeben hast. Danke für all die, die sich schon in die Gemeinde einbringen, die sich im Dienst einbringen und die ihre Gabe gefunden haben. Ich will dich bitten für sie, dass sie immer wieder neu ihre Motivation in dir finden und dass du ihnen hilfst bei all dem, was dann auch den Einsatz für dich irgendwo auch schwierig macht, dass sie auf dich sehen. Ich bitte dich auch für diejenigen, die bisher ihre Gabe so noch nicht entdeckt haben, dass sie den Mut haben, dich zu fragen, den Mut haben, sich in Bewegung zu setzen und den Mut haben, zu entdecken, was du in ihr Leben hineingelegt hast. Danke, dass du es so gedacht hast, dass wir alle gemeinsam zusammenhelfen dürfen, dass dein Reich gebaut wird. Danke, dass du uns so adelst, dass jeder von uns an diesem Reich mitbauen darf. Amen.